Episode 110 Lean und andere Lügen. Kaizen to go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Ralf Westphal bei mir im Podcastgespräch. Er ist Trainer und Berater in Sachen nachhaltige Softwareproduktion, also im Grunde ein bisschen ganz anderes Thema gegenüber Lean Management. Ja. Hallo Ralf.
Hallo Götz, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dabei bist. Ich habe ja von dir einen Vortrag gehört und habe ich dann auch so ein bisschen provozierenden Titel gewählt, Lean und andere Lügen.
Jetzt als Na, so will ich das nicht sagen, dass Lean eine Lüge sei und dass es auch noch andere gäbe. So wollte ich das nicht formulieren in meinem Vortrag.
Ja, ja, deshalb sage ich ja, provozierender Titel. Aber jetzt einfach mal zum Einstieg die Frage an dich, und du hast selber schon angedeutet, wie bist du auf diesen Punkt, du hast ja schon den Begriff auch Lügen in deinem Vortrag drin gehabt, wie bist du auf diesen Aspekt Lügen gekommen und was für Lügen meinst du denn dann eigentlich?
Also auf den Begriff Lügen bin ich tatsächlich gekommen, als ich nach einem Titel für den Lean Around the Clock Vortrag gesucht habe. Ich wollte es provokant spitz formulieren. Die Richtung, aus der ich eigentlich komme, ist die Softwareentwicklung, an der ich manchmal, na, verzweifeln ist jetzt ein bisschen viel gesagt, ne, aber doch schon manchmal einige bittere Tränen vergieße, wenn ich die Unzuverlässigkeit sehe. Ich glaube, dass Softwareentwicklung notorisch unzuverlässig ist und dass wir uns in den vergangenen 80 Jahren oder vielleicht auch nur 40 Jahren da viele Feinde oder zumindest keine Freunde gemacht haben, dadurch, dass wir Versprechen gemacht haben und sie wieder nicht eingehalten haben und Versprechen gemacht haben und wieder nicht eingehalten haben. Und wenn man das zweimal macht, dann ist es, naja, vielleicht noch Zufall, beim dritten Mal wird daraus ein Muster. Mhm. Und dann würde ich sagen, kann man es besser wissen und dann fängt man mit dem Lügen an, wenn man es nicht anders tut.
Ja, das entsinnt mich. Ich habe selber dann den Hintergrund in der Softwareentwicklung und so das Gröbste war immer irgendwo, die Sachen sind alle immer ständig zu 90% fertig.
Ja, also ein typisches Muster oder ein Spruch, den man dazu machen kann. Ja, ja, genau. Da können wir herzhaft drüber lachen und ein Bier drauf trinken und so weiter, aber eigentlich ist das nicht witzig.
Ne? Ja, das ist richtig, ja. Da wird schon manchmal auf richtig viel Geld versenkt. Und vor allem Zeit eben, was man ja im Grunde, sage ich immer, Zeitverschwendung ist die größte Verschwendung, weil alles andere kannst du in irgendeiner Form zurückholen. Aber die Zeit, die weg ist, die ist halt weg.
Die ultimativ knappe Ressource, sowieso, ja, klar.
Genau. Mhm. Gut, aber jetzt noch ein bisschen tiefer gebohrt. Was meinst du genau mit Lügen? Und dann eben auch langsam die Brücke Richtung Lean rüber.
Mhm. Na, Lüge ist ja immer dann im Spiel, wenn ich jemandem anderen oder auch mir selber eine Realität darstelle oder vorspiegle, die so nicht ist oder noch nicht ist. Ja. Und dann auch noch dazu verschweige, mit welcher Sicherheit ich weiß, ob sie denn so ist oder auch nicht ist.
Ja.
Das mal so ganz abstrakt formuliert. Mhm. Und ich glaube aber, wir sollten so ehrlich sein und so abstrakt formulieren, weil dann wird uns klar, wie oft wir eigentlich lügen. Nicht nur, wenn ich sage, Essen ist schon fertig, stimmt aber gar nicht. Ne? Dann kommst du gelaufen und sagst, oh ja, wo ist es denn? Und ich sage, ah, jetzt habe ich nicht gedacht, dass du schon da bist. Ich brauche noch 10 Minuten. Ne? Das war im Grunde eine Lüge. Ja. Das ist dann verzeihlich. Ne? Okay, da denken wir nicht weiter drüber nach. Aber so passiert es, ja, ne, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn ich dann anfange, die Wahrscheinlichkeiten mit einzukalkulieren und denke, naja, also wissen wir beide nicht, dass es nur mit geringer Wahrscheinlichkeit so nicht wird, so wird, naja, dann weiß ich gar nicht, was du denkst. Und ich sage dir nicht, was ich denke dazu. Und dann haben wir sofort ein Missverständnis, und dann haben wir einen Konflikt, sowieso früher oder später, wenn die Lüge auf den Tisch kommt. Und dann wird es schlimm. Wenn ich das wiederholt tue, das kann mir mal passieren, aber wenn ich das als Mittel benutze, und da rücken wir jetzt schon in Richtung Lean, wenn ich das als Mittel benutze, um lokal zu optimieren, mir jetzt etwas leichter zu machen, dann ist der Konflikt in der Zukunft vorprogrammiert.
du bist ja da auch auf diese Dualität Führungskräfte und Mitarbeiter eingegangen. Ganz oft sind es, ich möchte jetzt den Führungskräften, ich war ja selber mal eine, da jetzt nicht den großen Vorwurf machen, aber sie werden ja ganz oft auch gefragt, Mitarbeiter schon auch, so nach dem Motto, wie weit bist du denn? Wann können wir es denn haben? Mhm. Welche Rolle spielt da dieses Führungskraft und Mitarbeiter?
Jetzt sagst du Führungskraft. Den Begriff habe ich schon benutzt und der ist in aller Munde. Ich unterscheide da eher noch mal genauer Führung, Koordination und Produktion. Mhm. Also wenn jemand es nicht selber tut, sondern anderen in irgendeiner Weise vorsteht, die das tun. Das kann auch ein Koordinator sein und dann ist er kein Führer. Wenn so jemand gefragt wird, der es nicht selbst tut, tja, der lügt ja sofort, wenn er sagt, so ist es. Aber er weiß es gar nicht. Er lügt ja sofort, wenn er sagt, ich weiß, das können wir so tun, ohne irgendjemanden gefragt zu haben, der es dann wirklich tut.
Da kommt mir jetzt gerade noch der andere Gedanke. Ist das eine Sache, die vor allen Dingen bei Software auftritt, die ich nicht greifen kann? Oder was würdest du sagen, passieren solche Dinge auch bei Sachen, die man ganz physisch anpacken kann?
Das passiert immer. Also ich komme jetzt aus der Softwareentwicklung und da fällt es mir halt auf. Aber der Talk war nicht umsonst auf der Lean Around the Clock, die ja nicht speziell was mit Softwareentwicklung zu tun hat. Das ist völlig branchenübergreifend und aufgabenübergreifend. Das geht vom, ich sag mal, platt vom Bäckerei-Fachverkäufer hin zur CEO. Jeder, ne? Jeder ist jederzeit im Risiko, wieder zu lügen, wenn an ihn eine oder sie eine Forderung herangetragen wird, wo man sich unsicher ist, ob man das leisten kann oder nicht.
Und je weiter er weg ist, was natürlich, glaube ich, auch mit der Hierarchiehöhe ein bisschen was zu tun hat, desto leichter tappt man in die Falle.
Aber natürlich, weil man, je weiter man weg ist vom konkreten Tun, mit immer höheren Unsicherheiten hantieren muss. Ja. Man weiß es ja immer weniger als derjenige, der es konkret macht. Und je komplexer die Sache wird, also von einfach über kompliziert nach komplex, je komplexer es wird, desto größer auch die Unsicherheit.
Ja. Das mit der Software kann ich nachvollziehen, absolut. Jetzt hattest du in deinem Vortrag auch diese weitere sehr weiche Sache, nämlich den Begriff oder Begriffe an sich in Verbindung mit Lügen gebracht. Da möchte ich das noch ein bisschen hinterfragen, wie dieser Gedanke bei dir entstanden ist.
Welchen Begriff meinst du jetzt? Am Anfang die Begriffe aus dem Lean, die ich da auf einer Folie hatte?
Genau. Überhaupt eben Begriffe, dass die ja auch schon Lügen sind.
Ist der Begriff die Lüge? Der Begriff eigentlich erstmal nicht. Der ist ja unschuldig, der ist leer. Der kann nichts dafür, dass er irgendetwas übergeklebt wurde, als Etikett benutzt wird. Das Problem entsteht, wenn man den Begriff sozusagen aushöhlt, wenn man den Begriff statt dessen, was eigentlich getan werden muss, gebraucht. Wenn man mit Begriffen kommt und sagt, du musst nur, was soll ich das immer? Ich komme nochmal auf die Softwareentwicklung. Du musst iterativ arbeiten. Okay, Iteration. Wir müssen dem Begriff folgen. Du musst ein Daily Stand-Up machen. Jetzt bin ich so ein bisschen in der Scrum-Schiene drin. Okay, du musst ein Review machen. Das ist dann vielleicht eher Clean Code. Ne? Jeden Tag solltest du auf deinen Code gucken. Okay, dann grüßt man und macht es. Ne? Dann folgt man dem Begriff. Dann folgt man der Suggestion, dass der Begriff es ist. Und wenn einer das so vertritt, dann halte ich das für eine Lüge. Weil wir mindestens inzwischen ja mal wissen sollten, dass es nicht der Begriff ist, sondern etwas, das dahinter steht und nur grob mit einem Begriff gefasst werden kann. Es ist eine Haltung. Ja. Ich muss verstehen, was da für Prinzipien am Werk sind. Ich muss verstehen, in welchem Kontext welche Prinzipien hilfreich sind. Und wenn ich mich dann nur auf den Begriff zurückziehe und damit einhergehend, sagen wir mal, auf so etwas wie ein Ritual, auf Äußerlichkeiten, dann bin ich in der Lüge drin. Ja. Dann spiegele ich vor, dass eine Realität so erschaffen werden kann, weil ich das alles auf diese Handwerklichkeit, auf das Ritual reduziere und ausblende, dass dazu mehr gehört.
Ja, macht Sinn. Mir ging jetzt da gerade noch ein anderer Begriff. Ich weiß nicht, ob du den kennst, die Nominalisierung.
Irgendwie kommt mir der Nominalstreit oder so ähnlich der Scholastiker in den Kopf dabei, aber vielleicht sag nochmal, was du meinst.
Nominalisierung kommt aus dem Metamodell der Sprache raus und sagt halt zum Beispiel, dass ich eben auch Begriffe dann plötzlich zur Sache mache. Und dann glaube, mit den Sachen was machen zu können, was aber gar nicht funktioniert. So nach dem Motto, ich habe eine, jetzt wenn man in die psychologische Schiene reingeht, ich habe eine Depression. Ja, wo denn? In der linken Tasche oder in der Brusttasche?
Ja, genau.
Und dann passieren da auch ganz, ganz merkwürdige Sachen, ohne dass wir das jetzt weiter vertiefen, glaube ich. Also sonst könnten wir über das noch lange sprechen.
Das finde ich auch total verständlich. Ne? Es macht Sachen, die uns umgreifen, die wir quasi nur im Bauch oder im Herzen haben, die wir schlecht fassen können, endlich fassbar.
Ja.
Ach, da habe ich es jetzt, ne? Genau. Okay, ich bin das. Oder besser, nee, nicht ich bin das, sondern ich habe das.
Ja.
Und wenn ich es in der Tasche habe, dann ist es irgendwie kontrollierbar. Aber es geht eben nicht um haben. Ich kann nicht Agilität haben, sondern ich muss agil sein.
Ja, das völlig richtig. Genau, so. Und ich habe mir jetzt hier als Stichpunkt noch aufgeschrieben, mein Lügen sollte man typischerweise vermeiden, wenn man gerade ein notorischer Lügner ist, was ich jetzt keinem unterstelle.
Nee, absolut nicht. Es ist total tragisch. Ne? Das, ja. Ich glaube, dass die allerwenigsten, so wie die allerwenigsten Verbrecher sind in der Gesellschaft, sind die allerwenigsten notorische Lügner oder machen das wirklich, wirklich mit Absicht, sozusagen zum ständigen persönlichen Vorteil. Nee, gar nicht. Es ist ein Drama und total tragisch, dass alle immer wieder da rein stolpern, obwohl sie ja das Gute wollen.
Was ist dann dein Gedanke, wie vermeide ich das?
Ja, es geht, okay, ich fange einfach an. Erstens, Bewusstheit, dass es das überhaupt gibt. Ne?
Ja, das ist
schön. Also, dass man das sehen kann, ne, dass man dafür sensibel wird. Das bedeutet noch nicht, dass man es selber tut, ne, aber man kann es beobachten in der Umwelt, mal mindestens. Das Zweite ist, na, sozusagen sich den Schuh anziehen und nicht mehr zu leugnen. Das bei sich selbst zu erkennen, zu sagen, ja, auch ich gehe leichtfertig mit der Wahrheit um, sage ich jetzt mal lieber als ich bin ein Lügner. Das klingt so sehr hart. Ne? Wer will das schon von sich sagen? Also ich gehe leichtfertig mit der Wahrheit um oder ich gehe leichtfertig mit der Erwartung an der anderen um, was die über mich denken oder darüber denken, was ich tue. Ich nehme in Kauf, ich fahrlässig sozusagen, dass es ein Missverständnis gibt. Okay, das ist der zweite Schritt, ne? Also nicht mehr zu leugnen. Der dritte Schritt ist dann, es einfach nicht mehr zu tun.
Ja, klar.
Also die Situation zu erkennen, bevor das Kind im Brunnen ist, bevor man die Lüge abgeschlossen hat, zu erkennen, hoppla, jetzt ist hier ein Fall, ich bin jetzt aufgerufen, die Wahrheit zu sagen und auch dabei zu bleiben. Das ist dann vielleicht der vierte Schritt. Also wenn man erkennt, eben hätte ich noch sagen wollen, du Chef, das ist bis morgen fertig. Ne? Oder Chef, dann haben wir wieder diese Führungskraft im Bild, nehmen wir die raus. Kunde, lieber Kunde, unsere Mitarbeiter werden das Problem bis nächste Woche gelöst haben. Wohlwissend, dass ich darüber keine Aussage treffen kann, ne, weil ich es nicht realisiere und nicht weiß, was meine Mitarbeiter überhaupt auf dem Zettel haben oder ob das überhaupt machbar ist in einer Woche. Wohlwissend sage ich dem Kunden das. So wird die Realität in einer Woche aussehen. Also, dass ich das realisiere und dann sage, stopp, ja. Kunde, ich kann dir das nicht versprechen. Ich weiß, du möchtest in einer Woche haben, aber ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Ja. Nein zu sagen, ne? Nein zu sagen zu dieser Aufforderung letztendlich auch belogen zu werden oder zu lügen.
Ja, da kommt mir jetzt sofort ein Punkt in den Sinn, das hast du vorhin auch als kurzes Stichwort genannt und ich denke auch in deinem Vortrag adressiert, da steht ja der Konflikt jetzt schon fast hurraschreiend vor der Türe, weil der Kunde ja, wenn wir das Beispiel mal aufgreifen, in der Regel ja von dem, dass ich ihm sage, keine Ahnung, im Extremfall gar nicht begeistert sein wird. Oder der Vorgesetzte, ja. Der mich fragt, wie weit bist du denn? Und wenn ich ihm sage, ich weiß es nicht. Das heißt, der
Konflikt wird provoziert. Ich habe irgendwann einmal gelernt, in meiner vor Jahren, schon vielen Jahren, Projektmanagement-Ausbildung, Konflikte haben ja durchaus ihr Gutes. Wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich glaube, die Lüge, wenn wir es mal so nennen wollen, ist ein Stück weit auch eine Schutzreaktion.
Also, wenn du magst, behalte im Hinterkopf, Konflikte haben etwas Gutes. Darüber sollten wir vielleicht getrennt nochmal reden und gucken, wann Konflikte etwas Gutes haben. Aber zunächst einmal so, ne, würde ich sagen, nee, Konflikte haben nichts Gutes. Konflikt erzeugt ja Verschwendung. Ich mache nicht die Sache, sondern ich bin auf einer anderen Ebene und drehe mich um die Sache, ohne sie voranzubringen. Im Konflikt, meine simple Definition ist, die Realität ist anders als mein Wunsch. Dann ist ein Konflikt da. Ne? Ich bin auf dem Weg zu einem Ziel. Wenn du mir dann einen Baumstamm vor meine Füße kippst, tja, das ist ein Konflikt, ne? Eine Hürde. Ja. Ich muss dann zusehen, wie ich zu meinem Ziel komme. Wenn woanders ein Baumstamm umkippt, und da kann ich rufen, oha, na, was passiert denn da? Aber das ist kein Konflikt für mich, sondern höchstens ein Kontrast. Hätte ich nicht erwartet, dass so ein Baum umfällt, aber ne, passieren die Dinge halt. Aber vor meinen Füßen macht mir das keine Freude. Also das ist keine Sache, über die irgendjemand Hurra schreien sollte, wenn er auf einem Ziel ist, auf dem Weg zu einem Ziel ist. Ja, du hast recht. Ne? Indem ich dem Kunden sage, die Wahrheit sage, ich weiß nicht, ob ich das bis nächste Woche schaffe, erzeuge ich einen Konflikt, weil der ja was anderes erwartet. Ne? Ich bin ja der Experte. Da hat er den Anspruch. Den frage ich jetzt, dem gebe ich teures Geld, der muss das jetzt wissen. Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Oh Gott. Ja, kann ich mir jetzt nicht ersparen. Kann ich mir auch nicht ersparen. Vielleicht ist mein Selbstbild ja angeknackst. Warum weiß ich das eigentlich nicht? Müsste ich das nicht wissen? Der Kunde guckt mit treuen Hundeaugen. Ich müsste es doch eigentlich, also ich muss es doch im Griff haben, oder?
Ja, absolut. Und da kommt ja dann irgendwo auch wieder das Thema, du hast dann Fluss und Konflikt in Relation gesetzt. Bei Fluss sind wir dann für mich relativ schnell wieder bei Lean.
Ja.
Wenn du mal das noch ein bisschen ausführen kannst.
Na, das ist ja das Gegenteil. Ne? Wenn ich auf dem Weg zu einem Ziel bin, ich gehe aus dem Haus hier und will zum Supermarkt gehen, dann habe ich überhaupt hier ein aktuelles Beispiel. Ich trete aus dem Haus und dann ist ein Bürgersteig da. Ne? Und bis zum Supermarkt muss ich vielleicht eine Straße überqueren und so weiter. Und der Bürgersteig hier interessanterweise ist über die letzten Jahre stark verfallen gewesen. Da konnte ich nicht zum Supermarkt fließen, sondern ich musste andauernd Umwege gehen, weil da tiefe Pfützen waren. Also wenn es mal geregnet hatte, da stand man schon bis zu den Knöcheln drin. Oder wenn es Eis war, ne, also kalt war, dann ist man da ausgerutscht und konnte man nur langsamer gehen. Ne. Dann bin ich keinen Umweg gegangen, sondern ich bin mit Verzögerung gegangen, langsamer gegangen, sozusagen zögerlich. Also ich konnte nicht zum Supermarkt fließen. Und heute komme ich hier, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, komme ich hierher und die Sachen, diese ganzen, wie heißt es, Potholes,
Pfützen.
Die Pfützen und Schlaglöcher und so weiter sind alle zugekippt. Da hat jetzt einer Fluss herstellen wollen. Und die ganzen Unebenheiten, das, was für mich Konflikte erzeugt hat, ist ausgebügelt. Mit welcher Qualität lasse ich mal dahingestellt, aber zumindest hat sich einer mal Gedanken darüber gemacht. Ich möchte den Leuten das hier bequemer machen, sodass sie zügiger ihre Besorgungen ausführen können. Okay, Flow, Fluss, ist das Gegenteil von Konflikt. Lean geht es darum, Fluss zu erzeugen. Die Produktion soll fließen. Genau. Die Produkte sollen nicht irgendwo im Stillstand sein, auf irgendeiner Halde zum Beispiel. Es sollen auch nicht zu wenige Produkte sein. Die sollen auch nicht die einzelnen Produktionsstationen stehen und warten. Das ist alles nicht schön, Verschwendung. Und was ist aber das Gegenteil von diesem Fluss? Da ist für mich der Begriff Konflikt passend. Eine konfliktreiche Produktion ist eine verschwenderische Produktion.
Ja. Genau, da hatte ich mir dann auch jetzt hier in der Vorbereitung aufgeschrieben, Lean ist Konfliktfreiheit. Ich glaube, das hast du ja gerade so ausgedrückt.
Ja.
Und da kam mir dann sofort dieser Gedanke mit dem Ist. Und du hast da vorhin gesagt, das Sein einerseits. So durch die Lean-Brille, und wir hatten vor einiger Zeit, ich glaube sogar schon fast vor 2 Jahren, auf einem Lean-Stammtisch mal hier die Diskussion, ist dieser Zustand des Lean-Seins überhaupt erstrebenswert? Beziehungsweise, wenn ich dann glaube, Lean zu sein, höre ich dann auf, mich zu verbessern? Weil wenn ich mal irgendwas bin, dann mache ich ja nichts mehr dran. Und deshalb auch so ein bisschen der Bogen auf den Punkt von vorhin. hat der Konflikt vielleicht nicht sogar sein Gutes. Weil Konflikt, völlig konfliktfrei zu sein, würde bedeuten, ich bin 100% Lean. Und wenn ich 100% Lean bin, dann setze ich mich auf die Couch und sage, coole Sache, das Beste der Welt, was mir passieren konnte. Ich muss ja nichts mehr machen, was Lean angeht.
Ja, ist auch richtig. Da würde ich erstmal sagen, super, Ziel erreicht, ausholen. Ja, so bleiben, halten.
Ja, aber ja. Die Frage ist halt, ist Lean als Zustand überhaupt erreichbar oder ist überhaupt erstrebenswert? Ich sage da jetzt ganz klar nein.
Doch, ich glaube schon. Aber in Bezug auf ein Ziel, willst du Lean sein? Das sind jetzt erstmal die normalen
Ziele. Da gebe ich dir recht, ja.
Okay, die normalen Ziele ist, keine Ahnung, die Schuhe zugebunden haben, angezogen sein, zum Kaufladen gehen, von Hamburg nach München fahren oder so. Wenn ich da nicht fließen kann, ne, wenn die Bahn mir einen Strich durch die Rechnung macht oder der Flieger unpünktlich ist oder was immer. Ich musste 2 Tage in Städten übernachten, wo ich nicht sein wollte, als neulich Sturm war. Das ist für mich nicht Lean, das muss besser werden. Da habe ich den Anspruch an die Bahn, dass sie ihre Versprechen einhält. Punkt. Mhm.
Und damit aber eben auch nicht aufhört.
Nie aufhört, ganz genau. Das ist ihr konstantes Versprechen. Die Frage ist nur, in welchen Zusammenhängen können wir Lean sein? Und da behaupte ich, dass das im Grunde nur geht, erstens, wenn du handwerklich tätig bist, dann kannst du Lean sein. Worüber können wir reden, was ich mit handwerklich meine. Und zweitens, es kann sowieso nur gehen, wenn es keine Veränderungen gibt. Na, dann ist schon wieder die flüssige Produktion von einem Ergebnis nicht mehr so richtig möglich, sondern dann kannst du nur flüssig unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Das ist schon wieder was anderes. Ne? Dann muss ich vielleicht Flüssigkeit haben in Bezug auf Veränderung und Anpassung. Das ist sozusagen so Meta-Lean. Ne? Mhm. Nicht Retalin, sondern Metalin.
Ja, ja.
Genau. Metalin ist sicherlich in Zeiten der Komplexität, wenn du nicht erkennen kannst, was eigentlich Sache ist, ne? Wenn du überall rund um dich herum Nebel hast, dann ist Metalin eine gute Sache. Dann kannst du aber nicht mehr optimal Lean in Bezug auf ein Ziel sein.
Ja. Ja, das ist ja dieser Gedanke eben, über das Ziel hinaus diese Vision zu haben, was zu haben, nachdem man weiter streben kann, weil im Grunde ja fast das Schlimmste ist, was einem passieren kann, wenn man das Ziel erreicht, weil was mache ich dann?
Mhm. Zum Glück, glaube ich, leben wir in einer Welt, wo das erreichte Ziel nur einen Augenblick da ist, ne? Und dann ist es schon wieder weg.
Ja, wobei ich durchaus Menschen getroffen hatte, die große Ziele hatten und die dann ein Stück weit auch in Löcher gefallen sind, wo sie dieses Ziel dann erreicht hatten.
Das meine ich, ne? Das Ziel ist erreicht und dann, was dann? Dann bist du schon drüber hinaus. Dann hast du eigentlich schon ein nächstes Ziel. Und bei denen, die in ein Loch fallen,
die hatten das nicht.
Ist das Ziel, ein Ziel zu haben. Und das haben sie noch nicht erreicht.
Ja.
Und wenn sie sich von dem erreichten, nennen wir es mal materiellen Ziel oder greifbaren Ziel, nicht zu einem neuen greifbaren Ziel flüssig entwickeln können, dann sind sie auf der Ebene nicht Lean. Hm. Dann fehlt ihnen da eine Fähigkeit. Ja. Und das kann ich verstehen, wenn jemand in Rente geht, um mal so ein typisches Bild zu bemühen, der hat das sein Leben lang nicht geübt, Ziele zu definieren, sich neue Ziele zu setzen, eine eigene Ziele zu haben. Das ist auch eine Kunst, eine Fähigkeit. Kann man auch üben. Und die kann man womöglich verlieren. Alles, was man ja nicht übt, verliert man. Atrophiert man in der Hinsicht.
Ja. Jetzt habe ich.
Darf ich ganz kurz noch ein Bild?
Gerne.
Ich war ja, habe gesagt, ich war eine Woche im Urlaub und ich war in Bulgarien. Und in Bulgarien ist mir etwas aufgefallen. Erstens, dass es da total sauber ist. Ne? Ich war hin und weg. Ne?
Okay.
Wow, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Also viel sauberer als hier. Aber dann ist mir noch was aufgefallen. Es war sauber, aber es war in ganz vieler Hinsicht verfallen. Häuser waren verfallen, Wege waren verfallen. Also das war irgendwie unschön. Ne? Also es sieht traurig aus, so grau, braun. Aber es war sauber. Das hat das durchaus wieder wettgemacht. Worauf ich hinaus will, ist, die Wege waren verfallen. Ich habe gerade von dem Weg hier zum Supermarkt gesprochen. Der war hier auch ein Stückchen verfallen. Und dann haben sie jetzt da Sand reingeschüttet, sodass er wieder glatt ist, sodass ich zu meinem Supermarkt fließen kann. Einerseits mag ich das. Aber andererseits war ich in Bulgarien und habe gedacht, wie cool ist das denn, dass die Wege hier, ich meine Bürgersteige, ne, dass die so verfallen sind. Denn, was ich gemerkt habe, dass ich bei den verfallenen Bürgersteigen sehr viel aufmerksamer war. Ich brauche kein Aufmerksamkeitstraining, ne? Mindfulness oder sowas, ne? Achtsamkeit, musste ich gar nicht üben, sondern ich war ganz natürlich achtsam, weil ich aus dem Haus trat und musste schon gucken, wo setze ich meinen Fuß hin. Und das hat mir eigentlich gezeigt, dass wir uns nicht einen Gefallen tun, alles glatt zu polieren und in Bezug auf ein Ziel komplett lean oder flüssig zu haben, sondern wir tun durchaus gut daran, die Dinge auch mal unrund zu haben. Manche Dinge eben nicht zu polieren. So wie diesen Gehweg. Da habe ich gedacht, ja, hier kommst du mit dem Rollator nicht lang. Aber wenn du einen Stock hast, dann kannst du hier auch gehen.
Ja, das lässt sich gut nachvollziehen. Ja, spannend. Okay. Ich habe mir hier noch einen Punkt, der mir definitiv von deinem Vortrag im Gedächtnis geblieben ist. Du hast auch gegenübergestellt, einerseits die Lüge und andererseits das Versprechen. Und dann eben habe ich mir hier notiert die Frage, was kann ich versprechen, was kann ich nicht versprechen und was hängt damit zusammen? Das würde ich noch gerne ein bisschen vertiefen.
Also, wenn ich dir etwas verspreche, zum Beispiel, ich komme nicht morgen besuchen, dann bist du enttäuscht, wenn ich morgen dich nicht besuchen komme. Also zumindest hätte ich voraus, hätte ich gefreut, dass ich vorbeikomme, vielleicht noch eine Schokolade mitbringe oder so. Dann bist du enttäuscht. So weit, so gut erstmal. Oder so schlecht. Die Enttäuschung kann passieren. Ne? Ich komme morgen nicht, aber warum denn nicht? Tja, weil vielleicht der Zug ausgefallen ist. Vielleicht bin ich ja auch krank geworden. Da kann man dann nichts machen. Ne? Wir haben etwas verabredet, du hast schon was eingekauft, wir wollten ein Bierchen trinken und dann komme ich einfach nicht. Okay, hat aber seinen Grund. Wenn ich jetzt aber dir verspreche, ich komme morgen vorbei, weiß aber schon, dass ich keine Zeit habe, weiß schon, dass ich das nicht schaffen werde, weil mir ein Verkehrsmittel fehlt, weiß schon, dass ich das einfach handwerklich nicht drauf habe, das Versprechen einzuhalten, dann ist es eine Lüge. Dann habe ich vielleicht jetzt, da du gerne wolltest, dass wir morgen mal ein Bierchen trinken, was optimiert, ich habe dich jetzt nicht enttäuscht. Oh, ein Glück, oh, bin aus der Nummer raus. Aber morgen haben wir den Konflikt. Dann muss ich morgen irgendeine Entschuldigung finden, dann bist du morgen enttäuscht. Irgendwann muss ich damit dealen. Okay, und dieses, das war jetzt ein konstruiertes Beispiel, aber das passiert ja jeden Tag. Ja. So simpel wie, ich rufe dich morgen an. So simpel wie, eine Behörde hat eine E-Mail-Adresse, eine öffentliche, der schreibe ich eine E-Mail mit einer Anfrage und die melden sich nicht. Das ist ein gebrochenes Versprechen. Die lügen. Die lügen, wenn sie da eine E-Mail-Adresse hinschreiben und damit suggerieren, wir antworten dir per E-Mail, wir sind erreichbar per E-Mail und antworten dir auch.
Kann man dann aus dem jetzt ableiten, dass man im Grunde nicht so sehr darauf aufpassen muss, nicht zu lügen, sondern dass man viel mehr darauf aufpassen muss, keine Versprechungen zu machen?
Nee, du sollst nicht keine Versprechungen, wie ich im Vortrag gesagt habe. Ne? Ihr sollt alle sozusagen, wir alle sollen mehr Versprechen machen. Weil Versprechen, und zwar eingehaltene Versprechen, sind totale Schmiermittel. Ne? Da flutscht die Sache nämlich. Wenn wir uns aufeinander verlassen können, wenn ich weiß, wann ich mich auf dich verlassen kann, wenn die Oberfläche, die ich von dir sehe, die verlässlich ist, größer wird, wow, dann können wir wirklich zusammen tolle Dinge machen. Und wenn ich auch sehe, wo eine Grenze ist, ne? Wenn ich bestimmte Dinge von dir weiß, wo ich mich nicht auf dich verlassen kann, ist auch okay. Ne? Keine Kritik, weiß ich einfach nur. Dafür ist der Götz halt nicht da.
Aber okay. Ab dem Punkt, wo ich selber das Bewusstsein haben muss.
Bitte was?
Wo ich selber aber wieder entsprechend der vier Punkte von vorhin wieder das Bewusstsein haben muss.
Ja, aber natürlich muss ich Bewusstsein darüber haben, was ich versprechen kann überhaupt. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Also Lügen kann man ja in Bezug auf viele Dinge. Aber die wiederkehrende, wirklich notorische Lüge in der Softwareentwicklung, mal mindestens, aber auch sonst in vielen Bereichen des Lebens, ist eben die Lüge in Bezug auf das, was man leisten wird. In Bezug auf Versprechen. Man verspricht sehr leichtfertig etwas. Und denkt, naja, das kann ich sowieso nicht, das erwartet der auch gar nicht, dann ist man aber unsicher, vielleicht erwartet der es doch. Irgendwie kann ich später damit dealen, dass ich dann doch nicht so das gemacht habe, wie ich es versprochen habe. Das tun wir sehr, sehr leichtfertig. Wir tun es, ohne dazu ein Etikett zu kleben mit einem Risiko zum Beispiel. Mit 80% Wahrscheinlichkeit kann ich dir den Bug bis morgen fixen. Oder mit 50%iger Wahrscheinlichkeit. Und dann würde ich sofort fragen, woher weißt du denn das? Woher kommt denn diese Wahrscheinlichkeit? Auf was für Daten basierst du diese Risikoanalyse? 50% Bug-Fixing-Wahrscheinlichkeit bis morgen oder bis nächste Woche. Dann sitzen die Softwareentwickler in trauter Runde beim Sprint-Planning-Meeting und sagen, yay, diese 5 User-Stories schaffen wir bis Ende der Woche. Ja, mit welchem Risiko? Mit welcher Wahrscheinlichkeit? Woher kommt denn das? Da können Sie dreimal die Story-Points heben. Keine Ahnung, woher diese Sicherheit kommt.
Hätte ich jetzt spontan gesagt, hat was mit Erfahrung zu tun, oder?
Das ist eine tolle Sache, ne? Mit einer Erfahrung, die in deinem Bauch ist. Ich frage dich nochmal, was ist die Wahrscheinlichkeit?
Klar.
Ist die 100%? Ist sie 90%? Wenn sie 50% ist, tja, das ist sowas wie ein Münzwurf. Wie viel würdest du auf einen Münzwurf setzen, wenn du das weitergeben musst? Ne? Der Product Owner sitzt da und sagt, schafft ihr diese 5 Stories? Dann sagen sie alle, ja, schaffen wir. Okay, schön. Jetzt muss ich das jemandem sagen. Der will das ja wissen aus einem Grund, weil der sich auch danach richten will. Sage ich dem mit 50% Wahrscheinlichkeit, wie jetzt Münzwurf? Sage ich dem das mit 96%iger Wahrscheinlichkeit? Okay, wann im Leben sind wir mit 96%iger Wahrscheinlichkeit unterwegs? Wahrscheinlich sehr häufig. Das ist etwas, was ich von Handwerkern erwarte. Der kommt zu mir, macht eine Abschätzung, aha, okay, das Klo ist in einer Stunde nicht mehr verstopft. Dann komme ich in einer Stunde wieder, sagt er nach 2 Minuten und dann ist es auch fertig. Mhm. Gut, das ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko, das ich haben will. Aber nicht, dass ich nach einer Stunde komme und der sagt, Entschuldigung, dauert doch noch bis morgen.
Ja, du hast diesen Punkt Handwerker mehrfach erwähnt und in deinem Vortrag hast du ja auch zwischen den 3 Arbeitsmodis verglichen und ich fand das auch sehr spannend und ich denke mir, also war zumindest während dem Vortrag von mir ein Gedanke, es ist ein Stück weit auch ein Ausweg, eben wieder zumindest als allererstes sich mal über diesen Unterschied bewusst zu sein. Bin ich Handwerker oder bin ich einer von den 2 anderen?
Ausweg, weiß ich nicht. Ich halte es für ein wesentliches Werkzeug für das Leisten von Versprechen. Wenn ich nicht weiß, was ich in Bezug auf eine Tätigkeit bin, dann kann ich überhaupt gar kein Versprechen machen. Also, um es ganz kurz zu sagen, Handwerker ist derjenige, der tatsächlich Ergebnisversprechen machen kann. Der kann sagen, morgen bin ich mit einer Sache fertig. Weil er das so oft getan hat, weil er wirklich in Bezug auf diese Sache so viel Erfahrung hat und den Kontext abschätzen kann und seine Werkzeuge kennt, dass er dieses Versprechen machen kann. Okay. Und deswegen gibt es auch eine ganze Berufsgruppen, die Handwerker heißen, weil sie mit solchen Sachen zu tun haben, wo man solche Abschätzungen abgeben kann.
Ja.
Aber wenn das größer wird, ne, eine Elbphilharmonie in Hamburg, da waren ganz viele Handwerker dabei, ja schon, aber all diese Handwerker zusammengenommen konnten trotzdem keine genaue Schätzung abgeben. Einen politischen Aspekt bei dem Ganzen lasse ich mal außen vor. Vielleicht gab es einen, der hat gesagt, das kostet sowieso 3 Milliarden oder wie viel es gekostet hat. Wir sind in ganz vielerlei Hinsicht Tag für Tag nicht in der Lage, die Sachen handwerklich zu erledigen. Das beginnt bei einer Sekretärin. Da kommt der Chef und sagt, bitte überarbeiten Sie für mich doch mal hier meine PowerPoint-Präsentation. Na, die Assistentin soll das für ihn mal machen. Und die sagt, was soll ich denn tun? Ja, dies und das und jenes, gucken Sie mal durch. Aber in einer Stunde ist das bitte fertig. Was weiß die denn, ob das in einer Stunde fertig sein kann? Hat sie noch nie gemacht für den Chef. Und dann sagt sie, ja, selbstverständlich, das geht nicht. Das ist eine Lüge, weil da die Wahrscheinlichkeit fehlt. Sie kann nicht sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie diesen Zustand der Welt hergestellt haben wird. Und die Wahrscheinlichkeit wäre wahrscheinlich nur 20% oder 10 oder whatever. Okay, wenn ich nicht Handwerker bin, dann bin ich irgendwas anderes. Dann bin ich in einer Situation, wo ich erstmal herauskriegen muss, was Sache ist. Dann bin ich Forscher. Forscher finden nur heraus, was schon ist. Die analysieren, die heben Wissen. Kinder sind Forscher, ne? Wenn sie herausfinden, wie das mit dem Murmelspiel geht oder wie Radfahren funktioniert, dann forschen sie gerade, bis sie das können. Und dann sind sie Handwerker. Ne? Wenn sie Radfahren können, dann kann man ihnen sagen, wie lange brauchst du von hier bis da hinten? Sagt der 30 Sekunden, weil ich so schnell fahren kann. Okay, oder wenn ich schon alles erforscht habe, dann muss ich mir vielleicht einen Plan machen. Dann bin ich Ingenieur. Ne? Ich weiß zwar eine Menge Sachen, aber ich muss mir das noch zurechtlegen, in welcher Reihenfolge oder in welcher Konfiguration die Sachen passieren sollen. Und da muss ich mir erstmal Gedanken machen und ich weiß nicht, wann ich fertig bin mit diesen Gedanken, wann der Plan fertig ist. Auch das passiert täglich, oft genug, dass wir Pläne machen müssen. Und dann kann man nicht sagen, ich weiß schon, wann es fertig ist. Inklusive der ganzen Analyse, inklusive der ganzen handwerklichen Tätigkeit, weiß ich schon, wann es fertig ist. Nein, das geht nicht. Ich bin da sehr sensibel geworden Zeit und der Softwareentwicklung. Und ich sehe es wirklich als notorisches Problem, dass, ich weiß nicht, ob es von unten nach oben geht oder von oben nach unten kommt. Ich glaube eher, es kommt von oben nach unten. Ne? Irgendeiner fühlt sich durch jemand anderen erpresst. Irgendeiner kann den anderen nicht leiden sehen. Er sagt, wenn ich dem jetzt sage, wie es wirklich ist, dann ist der ganz, ganz traurig und dann kauft er bei mir nicht.
Ja, wobei ich mal nicht unterschätzen würde, dass ein ganz erheblicher Teil von, nennen wir es mal, Selbstschutz dabei ist. Eben genau dieses, dann kauft er eben nicht. Und deshalb verspreche ich ihm vielleicht was ich dann aber am Ende nicht halten kann.
Das glaubt man besser handeln zu können, den Konflikt am Ende. Hauptsache, der Auftrag ist erstmal in der Tasche. Hauptsache, der Chef sagt jetzt, okay, mach mal. Also lieber hinterher um Verzeihung bitten, als jetzt um Erlaubnis, nicht genau sagen zu können, wann es fertig ist.
Was ja durchaus immer mal wieder auch ein Tipp ist, dem man nicht das erste Mal begegnet, sondern nach dem Motto, bitte nicht um Erlaubnis, sondern bitte lieber hinterher um Verzeihung. Weil dadurch auch dadurch zum Teil neue Dinge entstehen.
Ja, das würde ich aber nicht im Zusammenhang mit Versprechen so als Tipp abgeben, sondern eher im Gegenteil im Zusammenhang mit Experimenten.
Ja, klar.
Und Experiment ist eine Forschungstätigkeit.
Genau.
Also nicht fragen, ob du das Experiment machen darfst, mal von zu Hause arbeiten, sondern einfach tun. Und dann hinterher um Verzeihung bitten, zu sagen, guck mal, Chef, hat doch alles geklappt. Sehen wir auch in Filmen. Ne? Helden machen ganz viel in Filmen. Hätten sie lange gefragt, hätten sie es nicht getan, aber hinterher kriegen sie trotzdem den Orden. Und alle sind gerettet. Super. Ja.
Das heißt, wenn wir so ein bisschen den Bogen am Ende schließen, zu dem Bewusstsein vom Anfang und zu dem eigenen Arbeitsmodus und zu dem, was ich verspreche. Was ist dann so dein Tipp? Was darf ich versprechen? Was darf ich nicht versprechen?
Das ist mein Tipp. Okay, jetzt Tipps und Tricks. Was kann ich in die Tasche stecken? Was kann ich versprechen? Ich kann alles Mögliche versprechen. Ich muss nur wissen, ob ich ein Ergebnis versprechen dazu fähig bin, das auch einzuhalten. Ergebnisversprechen ist das handwerkliche Versprechen. Da muss ich wirklich genau hingucken. Und mein Tipp ist da, tu es eher nicht. Sei ganz sensibel und im Zweifelsfall eher lieber, nein, ich mache kein Ergebnisversprechen, sondern, also nicht in Bezug auf die Sache ein Ergebnisversprechen, das Essen ist in 2 Stunden gekocht. Das ist ein Ergebnisversprechen. Sondern mach ein, ich nenne es Aufmerksamkeits- oder Verhaltensversprechen. Dann sagst du nur, okay, ich habe ja eine Sache im Griff, behaupte ich jetzt erstmal, oder sollte zumindest sein, wenn du professionell arbeitest, dann hast du eines im Griff, das ist dein Kalender, das ist deine Zeit. Dann machst du ein Versprechen in Bezug auf deine Zeit. Ich kann so und so viel Zeit in das und das investieren. Zum Beispiel kann ich jetzt 2 Stunden in die Vorbereitung eines Abendessens investieren. Ich kann dir nicht versprechen, ob das fertig ist. Aber ich kann dir sagen, dass ich jetzt 2 Stunden garantiert in das Abendessen investiere. So ein Versprechen kann man jederzeit machen. Wunderbar, ganz toll. Und es ist doppelt toll, weil du damit nämlich da an das Problem rankommst, wirklich zu erkennen, ob du überlastet bist. Die Leute sind ja vielfach überlastet, wissen nicht, wo ihr Kopf steht. Sie sind immer abends geschafft, ohne was geschafft zu haben. Weil sie nicht wissen, was sie alles tun, wo ihre Aufmerksamkeit war, weil sie keine vernünftige Aufmerksamkeitsgestaltung betreiben. Sie sagen eben nicht dem einen, okay, für dich 1 Stunde, dem nächsten für dich 1/2 Stunde, dem nächsten für dich 1 Stunde, dem nächsten für dich nochmal 1/3 Stunde und dem nächsten sagen sie dann gar nichts. Ich habe keine Zeit mehr, sagen sie dann. Ist alles verplant. Sondern jeder wird an Bord genommen, ja, dich nehme ich auch noch mit, ja, dich auch noch. Und so haben sie 15 Sachen auf dem Zettel und wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht, zu Recht. Dann kann man kein Versprechen machen. Nicht mal eines in Bezug auf seinen Kalender. Und das ist höchst unprofessionell.
Ja, da waren jetzt war eine ganz andere Episode heute, waren aber unheimlich spannende Aspekte drin. Es hat sich definitiv gelohnt, dass ich dich nach dem Vortrag angesprochen habe.
Schön, ja, vielen Dank.
Und deshalb auch nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Ja.
Okay, hat mich gefreut. Ist für mich auch immer wieder schön, das nochmal durch Fragen sozusagen zu reflektieren und nochmal darüber zu sprechen. Dann ergeben sich bei mir auch neue Gedanken, komme ich auch auf neue Bilder. Das macht mir auch Spaß. Dankeschön.
Okay, ja, ich danke dir. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Ralf Westphal zum Thema Lean und andere Lügen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 110. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.